Werte Damen und Herren, ich heiße Sie heute willkommen zu einer Sonderfolge von Suwarow TV, weil, wie Sie vielleicht alle bemerkt haben, hat um Mitternacht die sogenannte Stunde Null begonnen aus russischer Sicht, nämlich die Entnazifizierung der Ukraine. Was ist dem vorausgegangen? Es waren jahrelange Angriffe auf den Donbass, auf seine Zivilbevölkerung mit über 14.000 Toten, die größtenteils eben von der sogenannten ukrainischen Armee und ihren faschistischen Hilfstruppen verursacht worden sind. Und wir sind jetzt quasi in Europa und haben jetzt wieder die Situation, dass plötzlich ein Krieg ausgebrochen ist. Und bei all dem stellt sich natürlich die Frage, was bedeutet das und was sollen wir alles davon halten? Und auch nicht zuletzt, was können wir als europäischer Widerstand für Schlüsse daraus ziehen? Und in diesem Sinne war es natürlich auf der Hand liegend, dass wir heute einen Russland-Versteher und Donbass-Kenner der besten Sorte einladen, nämlich niemand geringeren als Patrick Poppel. Lieber Patrick, schön, dass du heute da bist.
Danke.
Du hast es auch mitbekommen, hast auch mit vielen Leuten telefoniert, die vor Ort sind. Was sagst du zu der Situation? Was bedeutet das für uns?
Also ganz kurz erklärt, wie gesagt, das Ganze, wie schon eingeleitet, ist eben eine Reaktion, die auf eine Situation reagiert, die jahrelang die Leute tyrannisiert hat. Also wir reden wirklich davon, Artilleriebeschuss. Ich war selbst mehrmals vor Ort, sowohl habe ich Schulen, Kindergärten, Waisenhäuser besucht. Ich war dort, ich bin mit den Autoritäten in der Donetsk ganz gefolgt, somit bestens vernetzt. Und ich kann sagen, dort ist einfach ein Terror auf die Zivilbevölkerung ausgeübt worden von Seiten der ukrainischen Armee. Also Artilleriebeschuss. An der Frontlinie dann selbst gab es halt diese ganzen verschiedenen Scharmützel, beziehungsweise auch nur Sniperbeschuss, was auch immer, immer wieder mal ein Schusswechsel. Aber es gab einen unglaublichen Terror auf die Zivilbevölkerung. Damit ist mal Schluss. Russland macht jetzt klar schief. Das klingt jetzt hart. Aber in Wirklichkeit ist es die einzige Lösung des Konflikts, weil alles andere hätte dazu geführt. Ich hätte mir eher gewünscht, dass es zu einer Art Demarkationslinie kommt mit russischen Friedenstruppen, die dort mehr oder weniger dafür sorgen, als menschliche Schutzschilder, dass einfach die ukrainische Armee diesen ganzen Beschuss auf die Zivilbevölkerung einstellt. Aber leider haben sich dann die Ereignisse haben sich überschlagen und das hat dann dazu geführt, dass jetzt hier eine Gegenoffensive geführt wird, um einfach hier das Gebiet freizukämpfen und von diesen Leuten einfach zu säubern, damit einmal Ruhe ist von diesen ganzen Terrorakten gegen die Zivilbevölkerung. Das heißt, irgendwann wird Donetsk nur ganz so weit außer Reichweite der ukrainischen Artillerie sein, dass im Endeffekt die Leute dort, sowohl die Frauen, Kinder, wie auch die einfachen Männer, die da die Front halten, ruhig schlafen können. Das wird so sein.
Ja. Ja, ich denke, du hast gerade einen sehr wichtigen Punkt angesprochen, nämlich, dass quasi dieser russische Angriff, diese Invasion, über die jetzt eben so bürgerliche Bobo-Journalisten wie Florian Klenk oder auch zum Beispiel Kurt Seine sprechen in Österreich, dass das ja nicht aus heiterem Himmel gekommen ist und der Russland jetzt eben quasi mehr oder weniger den neuen Hitler macht und ganz Osteuropa erobern will, sondern ganz im Gegenteil sind ihm ja schon eine lange Reihe von Aggressionen des Westens vorausgegangen. Wir erinnern uns wahrscheinlich beide als vor allem geschichtsinteressierte Menschen, dass ja nach dem Ende der Sowjetunion die USA und der Westen allgemein Russland zugesagt haben, dass es eben zu keiner NATO-Osterweiterung über die ehemalige Grenze zwischen NATO und Warschauer Pakt hinaus kommen wird. Das war ja sogar eine Grundbedingung für die deutsche Wiedervereinigung. Und die erste NATO-Osterweiterung ist dann plötzlich 1997 gekommen und die zweite Runde dann 99 und ich glaube zuletzt war das dann 2004 eben die letzten Aufnahmen. Und der Westen tut eben so, als hätte das nicht stattgefunden. Lustigerweise der deutsche Spiegel, das Sturmgeschütz der Demokratie, hatte vor kurzem die Originaldokumente gefunden, die immer als verschollen gegolten haben, wo genau das eben aufgezeichnet wird. Und das zeigt uns eben, dass eigentlich diese Aggression schon viel früher begonnen hat und dass derjenige, der jetzt quasi angreift, nicht unbedingt derjenige ist, von dem die Aggression ausgeht. Und ich glaube, das spricht auch, wenn man sich jetzt, ich meine, gerade wir beide haben das ja sehr, sehr, sehr intensiv verfolgt, spätestens ab 2014 mit dem ukrainischen Angriff eben auf den Donbass, wo quasi eine Regierung auf das eigene Volk mit schwerer Artillerie geschossen hat, wo die eben so faschistische Todesschwadronen ins eigene Gebiet reingeschickt haben, um Leute zu massakrieren, die ihnen politisch nicht passen. Und ich denke, was man nicht zuletzt unterschätzen darf, trotz all dieser Dinge hat ja Russland zunächst nicht interveniert, sondern das Ganze nur quasi vorsichtig unterstützt und halt eben diplomatisch das weiterverhandelt, damit eben da zumindest mal ein Frieden ist. Aber man hat eben nicht angegriffen und man hat sogar diesen Artilleriebeschüssen, die eben tagtäglich auf das Donetsker Gebiet stattgefunden haben, eigentlich quasi bis heute, das muss man sich einmal vorstellen, 8 Jahre lang unter Artilleriebeschuss, das hat man quasi stoisch weitestgehend hingenommen und erst jetzt hat man sich eben dazu entschieden, hier endgültig einmal für Frieden zu sorgen und eben diesen ganzen Wahnsinn zu beenden. Du warst ja selber auch mehrmals im Donbass. Kannst du vielleicht nur ganz kurz, muss nicht lang sein, etwas dazu sagen, wie die Menschen eben eigentlich diesen Horror miterlebt haben, eben tagtäglich unter Artilleriebeschuss zu stehen?
Ja, also ich habe das ja selber auch, diesen Horror erlebt. Das ist eine sehr skurrile Situation. Man sitzt in einem Café im Gastgarten, trinkt was und hört dann in der Entfernung halt so ein, unter Anführungszeichen, Feuerwerk. Ne? Aber das ist halt kein Feuerwerk, sondern es ist halt wirklich das Einschlagen von Geschossen. Gleichzeitig auch eben die ständige Angespanntheit. Wie geht's weiter? Und von dem eigentlich sind die Leute jetzt befreit, weil dadurch jetzt eigentlich klar ist, Russland ist da und schützt die Leute. Das klingt jetzt sehr billig und jeder, der jetzt dieses Video von uns sieht, wird sich denken, naja, die machen da jetzt wieder russische Propaganda. Aber in Wirklichkeit ist es die Realität. Die Menschen haben dort gelebt, eigentlich so mit dem Messer am Hals. Ja? Und jetzt ist jemand gekommen, hat dieses Messer vom Hals weggezogen. Ja? Das heißt, die Leute wissen jetzt, ist jemand da, der uns schützt. Das ist ein ganz ein wesentlicher Punkt, dass man weiß, da ist jemand da, der im Notfall zurückschießen kann. Also wirklich auch mit großer Kraft. Man darf nicht vergessen, die Donetsk-Luhansker Volksrepublik haben ja auch keine Luftwaffe. Das heißt, sie waren also auch im Notfall bei einer Offensive der ukrainischen Armee auch einem Luftschlag ausgesetzt. Das ändert sich mit der Stationierung von S- oder 400 Raketen ziemlich schnell. Da ist der Himmel dann frei. Ja? Das heißt, die russische Armee tritt hier auf als Schutztruppe für die Menschen vor Ort. Und ich glaube, dass die, wie gesagt, jetzt gut schlafen werden, weil sie wissen, uns kann jetzt nicht mehr so viel passieren, was die letzten Jahre los war. Weil da war jederzeit Möglichkeit, ich habe ja Sachen, das war eine fürchterliche Sache. Muss ich mir vorstellen, ich habe erlebt, in der Schule kommen Kinder nicht mehr zur Schule, nicht weil sie einfach krank sind, sondern weil sie tot sind. Weil eine Granate eingeschlagen hat in einem Wohnblock und so Sachen. Und das ist jetzt vorbei. Ja? Das ist jetzt grundsätzlich vorbei. Das heißt, man schaut, dass die ukrainische Artillerie möglichst weit weg ist, nicht mehr in Reichweite und somit einfach die Leute in Ruhe lassen kann. Und wer im Westen sowas unterstützt, der ist eigentlich ein Helfershelfer von Verbrechern, weil das sind unglaubliche Kriegsverbrechen, die passiert sind. Ich möchte darauf hinweisen, dass ich dort extra bei der Generalstaatsanwaltschaft in Lugansk auch mit einem Abgeordneten des deutschen Parlaments, also des Landtags von Berlin, Gunnar Lindemann, gemeinsam wirklich auch einen Kriegsverbrecherprozess gefordert habe. Also ich habe gesagt, man muss endlich mal schauen, was da für fürchterliche Gräueltaten passiert sind, ohne Ausschluss der Öffentlichkeit. Jetzt ist eine andere Geschichte. Jetzt Russland macht klar schief. Sicher kriegt man nicht viel mit, auch von den Medien. Das ist oft gefärbt von der einen wie der anderen Seite. Aber wenigstens einmal wieder mal aufgeräumt. Das ist einmal ganz wichtig. Weil sonst ist es ja alles untergegangen. Da haben Granaten eingeschlagen in Schulen und Kindergärten und die westlichen Medien haben darüber nicht berichtet. Aber wenn sich der Herr Selenskyj aufgeregt hat oder der Herr Klitschko, dann war das gleich in allen Schlagzeilen. Ja? Das heißt, das ist einmal vorbei. Jetzt werden Realitäten geschaffen. Muss man sich anschauen, wo das hinführt.
Ja, absolut. Also ich denke auch, das Allerwichtigste jetzt an diesem Krieg, der natürlich etwas Brutales ist, das ist ganz klar, ist einfach, dass jetzt die Menschen im Donbass, die wirklich jahrelang in der Hölle auf Erden gelebt haben, einfach dadurch, dass sie in Donbass im Schuss gestanden sind. Und du hast es eben selber gesagt, also wer will bitte haben, dass das eigene Kind nicht vom Schulweg zurückkehrt, weil es eben von einer Granate zerrissen worden ist. Das ist ein absoluter Wahnsinn. Und ich denke, was man sehr schön sehen kann, ist, dass Russland wirklich jahrelang, jahrzehntelang sogar eben versucht hat, dem Westen klarzumachen, dass seine eigenen Sicherheitsinteressen auch respektiert werden müssen. Nur hat man das eben von westlicher Seite leider gar nicht respektiert. Also erinnern wir uns eben zum Beispiel an das Minsker Abkommen, von dem es ja sogar 2 Stück gegeben hat. Es sind beide von ukrainischer Seite nicht eingehalten worden. Zuletzt hat man ja im ukrainischen Parlament sogar gesagt, nein, also wir wollen dieses Abkommen nicht mehr. Das ist nichts wert, weil es eben die ukrainischen Interessen nicht berücksichtigt. Und deswegen haben wir letztlich eben auch diese intensiven Angriffe eben auf das Gebiet der beiden Volksrepubliken stattgefunden. Und deswegen hat eben Russland reagieren müssen. Also Russland ist jetzt eigentlich nicht der Angreifer gewesen, sondern es hat auf einen Hilferuf quasi seines eigenen Volkes reagiert, das eben außerhalb der staatlichen Grenzen, eben wegen des Zerfalls der Sowjetunion, in dieser Gefahrensituation gewesen ist. Ich denke, jetzt haben wir schon einige Teile von diesem Konflikt ganz gut erklärt, aber was auf jeden Fall wichtig ist, und du hast es ja auch schon im Vorhinein erwähnt, das ist nicht zuletzt eben die philosophische und weltanschauliche Dimension davon, weil das, was ja jetzt in der Ukraine passiert, das ist ja nicht einfach nur ein Krieg zwischen Russland und, also zwischen Russland, den Volksrepubliken vor allem natürlich, und der Ukraine, und auch nicht nur zwischen quasi einer Ukraine, die von der NATO unterstützt wird, sagte, und beziehungsweise sogar sehr massiv mit 2 Millionen, mit Rüstungsgütern im Wert von 2 Milliarden Dollar im Laufe der letzten Jahre, sondern was das Ganze auch ist, ist auch eine Art Zivilisationskrieg. Eben auf der einen Seite haben wir natürlich den Westen, der quasi seit 1991, seitdem er eben kein Gegengewicht mehr hat durch die Sowjetunion, eben wie wild eben um sich ballert, quasi wie so ein Gangster mit einer Maschinenpistole, den nichts mehr aufzuhalten scheint und eben versucht, jeden Demokratie und Menschenrechte aufzuzwingen, der nicht bei 3 auf den Bäumen ist. Und auf der anderen Seite haben wir jetzt ein Russland unter Wladimir Putin, aber auch zum Beispiel Staaten eben wie Weißrussland und andere Teile der orthodoxen Welt und auch der ehemaligen sowjetischen Welt, die sagen, nein, wir wollen eigentlich jetzt nichts mit dieser westlichen Zivilisation zu tun haben. Wir sind eine Welt, die sich dadurch definiert, dass wir einerseits eben sehr stark natürlich durch die ostslawische, die russische Kultur definiert sind, andererseits natürlich eben auch quasi durch das Erbe von Genghis Khan, durch die Mongolen, was natürlich jetzt für Leute aus dem Westen etwas befremdlich klingen will, aber wenn man sich mit der Geschichte auseinandersetzt, dann haben ja die Mongolen nicht nur gescheit Krieg geführt und geplündert, sondern sie haben ja auch eine Friedensordnung aufgebaut, die immerhin einen sehr großen Teil der Welt umfasst hat und auch zum Teil sehr gut funktioniert hat und natürlich den Handel und kulturellen Austausch betrieben hat. Und das sind eben Menschen, die eben nicht so sehr nach materiellen Gütern streben, sondern für die natürlich eben auch das Geistige wichtiger ist. Und auch natürlich nicht nur der Glaube an Gott und eben diese Vorstellung, dass man quasi Teil einer christlichen Zivilisation ist, was ja heutzutage im Westen leider nicht mehr so selbstverständlich ist mit den ganzen Drag Queens und feministischen Organisationen und anderen Dingen, die am liebsten eben eher Kirchen anzünden und ihre eigenen Kinder abtreiben, als dass sie irgendwie für den Fortbestand der eigenen Kultur und Zivilisation sorgen. Ja. Und genau. Und vor diesem Hintergrund ist natürlich sehr interessant, dass zum Beispiel Menschen wie der russische Philosoph Alexander Dugin, der ja quasi das theoretische Rüstzeug für die gegenwärtige russische Außenpolitik geliefert hat, eben im Laufe der letzten Jahrzehnte, dass der hier nun davon spricht, dass einerseits gerade jetzt ein zweiter russischer Frühling stattfindet, auf der einen Seite, also quasi eine auch geistige und kulturelle Wiedergeburt Russlands. Und er spricht eben auch andererseits davon, dass jetzt Russland als traditionell christlich-orthodoxe Macht auch gewissermaßen als Katechon funktioniert. Eben gegen den Antikimenos, gegen den Antichristen, der eben versucht natürlich quasi das Reich des Teufels eben auf Erden zu richten. Was kannst du zu diesen philosophischen Hintergründen sagen?
Also ich bin ja kein Philosoph, ich weiß mich ausschließlich mit Geopolitik und politischem im Allgemeinen, Analysen. Aber ich kann nur sagen, dass das, was wir jetzt hier erleben, eben wirklich konkret, das ist jetzt mein Copyright, Patrick Poppel, weiß ich nicht, aber wir sind jetzt in einem russischen Zeitalter. Die Chinesen spielen eine Rolle, die Chinesen spielen wirtschaftlich eine Rolle. Wir wissen das, was die alles auf der Welt treiben, mit den ganzen verschiedenen Handelskontakten und so weiter, Investitionsmöglichkeiten. Aber politisch gesehen haben wir jetzt auf der Welt, also wirklich international gesehen, das russische Zeitalter betreten. Das ist ein ganz ein wesentlicher Punkt. Ja, also wie nochmal, Copyright, Patrick Poppel, finde ich da, was man diesen Ausdruck wegschnappt. Weil das wirklich ein Meilenstein ist. Wir haben Russland gehabt in Syrien, wo sie dafür gesorgt haben, dass ein Staat weiter existieren kann, nachdem Rebellengruppen aus dem Westen finanziert werden, lauter Hals am Schneider und Verrückte. Und gleichzeitig hatten wir auch die Sache eben auf der Krim, wo man schon versucht hat, sich zu schützen gegen einen massiven Eingriff in die Sicherheitspolitik vor Ort. Da ging es ja darum, dass man eben den Standort der Schwarzmeerflotte nicht mehr hat und somit das Schwarze Meer verliert. Ja. Da hat der Russland damals sehr weise gehandelt. Und jetzt haben wir den Punkt, Jahre danach, und dann vergessen, in 2 Jahren oder was, feiert, glaube ich, die Donetsker Volksrepublik 10 Jahre Bestehen zum Beispiel. Das muss man auch mal klar sagen. Das sind Staaten, die gibt es seit 2 Jahren, schon 10 Jahre, die haben das 10-jährige Überleben. Ja. Das sind nicht irgendwelche Pimperl-Republiken und Bananenrepubliken, sondern das sind Staaten, die real funktionieren. Und diese Staaten werden früher oder später auch Botschaften unterhalten, wahrscheinlich in Damaskus und in anderen Städten der Welt. Ja? Also sie sind jetzt anerkannt, sie können jetzt mit jedem Staat der Welt können sie in Kontakt treten und versuchen, diplomatische Beziehungen, Handelsbeziehungen aufzustellen oder auch Truppen zu entsenden. Das muss man auch mal dazu sagen. Es ist nicht unrealistisch, dass die Donetsk und Luhansk Volksrepublik irgendwann einmal friedenssichernde Truppen in andere Länder entsenden, die vielleicht vom internationalen Imperialismus angegriffen sind. Das muss man mal sagen. Ja? Das ist jetzt mal eine spezielle Information, kann sich jetzt keiner vorstellen, aber das ist real möglich. Ja? So, und in diesem ganzen Zusammenhang glaube ich, dass wir jetzt mit dieser Gegenoffensive im Ukraine-Konflikt einen historischen Meilenstein passiert haben und wir uns immer mehr in das russische Zeitalter bewegen, weg vom europäischen, weg vom transatlantischen und vor allem weg vom amerikanischen Zeitalter, weil der amerikanische Sektor, den ich immer sage, wieder hinten aufgehängt. Der Jack Banchale, der ist dann irgendwann einmal passiert. Ja, da ist man dann draußen aus dem Sektor. Ja. Und so entwickelt sich Europa. Die Ukraine ist schon auf dem Weg raus aus dem Sektor. Und aus dem Grund glaube ich wirklich, dass wir jetzt hier eine Entwicklung sehen und wirklich erste Reihe fußfrei erleben, wie im Theater, wo wir ganz klar sehen, dass sich jetzt alles wandelt. Es wandelt sich in allen Bereichen. Es ist ja auch gesellschaftlich Wandlung. Jetzt haben wir es auch militärisch vor allem. Und dann eben politisch eben, aus dem Blickwinkel der Geopolitik. Aber die Frage ist, wie sicher sitzen all diese Figuren, die jetzt Europa regieren, wirklich im Sattel, wenn ihnen einfach wirklich das Land, was sie als Speerspitze gegen Russland gesehen haben, entgleitet? Ja? Und was sind die Versprechen wert? Die Leute in der Ukraine sehen jetzt, was es heißt, im amerikanischen Sektor zu sein, mit diesen Leuten verbündet zu sein, wie gut die wirklich sind, wann die wirklich helfen, wann die wirklich einspringen. Das ist auch ein gutes Vorbild, weil Afghanistan haben wir ja schon gehabt, aber jetzt haben wir die Ukraine. Wir sehen also ganz klar, dass hier Verbündete oder auch Vasallen, eigentlich sind sie in erster Linie Vasallen, im Stich gelassen werden. Wenn es wirklich darauf ankommt, fehlen dann irgendwie die Marines, die sind dann nicht da, die helfen dann doch nicht. Oder auch irgendwelche NATO-Truppen aus Portugal, Dänemark und den Niederlanden, die halten dann doch nicht die Ostfront, das schaffen es dann doch nicht. Ja? Also ganz typisch, aber das ist ein Zerfallsprozess und wir sehen jetzt an der Ukraine das, was früher oder später auch in Europa passieren kann, insgesamt in Europa. Nicht im Sinne von, dass die Russen jetzt hier einmarschieren, sondern dass sich einfach Systeme erledigt haben. Ja? Und da sind wir, glaube ich, ein gutes Ding. Das ist jetzt mal ein Abschlussstatement vor allem. Mehr will ich zu der ganzen Sache gar nicht mehr sagen. Für mich ist die Sache erledigt. So wie es ist, ganz hart. Für mich hat sich die Ukraine erledigt. Ich bin der Staatsfeind in der Ukraine. Das wird sich immer noch ändern. Da wird der Wikipedia-Artikel, wenn die Leute sagen, warum? Hast du dich mit ihnen geeinigt? Hast du dich entschuldigt? Sind die dir entgegengekommen? Sagen, nein, aber den Staat gibt es nicht. Da also kann man kein Staatsfeind sein, weil es einen Staat in sich gibt. Und die Ukraine war ja nie ein Staat. Also hier kommen natürlich die ganzen Meinungen von Herrn Schirinowski, von Herrn Poppel, von Herrn Markowitz, die kommen jetzt zusammen. Aber in Wirklichkeit haben alle recht gehabt, dass der Staat kein Staat ist. Ganz einfach. Ja. Also jetzt rein von der historischen Gewachsenheit von all diesen Fragen her. Und man sieht ja auch, die ukrainische Armee, die läuft davon. Kein Mensch will gegen sein Brudervolk kämpfen. Alle wissen, wo sie hingehören. Sie gehören in den russischen Sektor und nicht in den amerikanischen Sektor. Und ich glaube, relativ klar.
Ja, ich glaube, du hast da einige sehr wichtige Punkte angesprochen. Nämlich einerseits, dass ja der Westen jetzt wirklich versucht hat, aus der Ukraine so eine Art europäisches Afghanistan für Russland zu machen, damit man hier quasi Russland eben ewig beschäftigt und so eben wirtschaftlich und menschlich fertig macht. Wie zumindest jetzt aus den ersten Stunden der Offensivoperationen zu sehen ist, dürfte das dem Westen überhaupt nicht gelungen sein. Also mittlerweile stehen ja russische Truppen schon vor Kiew. Und du hast, glaube ich, einen sehr wichtigen Satz gesagt, nämlich, dass das quasi jetzt das Ende der Ukraine im amerikanischen Sektor ist. Das Problem ist halt, dass es eben natürlich sehr gut und wichtig ist, aus dem amerikanischen Sektor rauszukommen, weil, wie du eben selber gesagt hast, was der Westen natürlich macht, oder besser gesagt, die USA ist eben auf der ganzen Welt, den Menschen mit Gewalt, Frieden und Demokratie zu bringen, unter Anführungszeichen, Und im Endeffekt befinden sie sich dann in einer Tyrannei, die eben von einer Minderheit veranstaltet wird. So wie jetzt eben auch in Österreich, wenn man sich diese ganzen wahnsinnigen Impfpflicht und 2G-Gesetze ansieht, die die Menschen eben tagtäglich terrorisieren. Und dahingehend stellt sich natürlich, denke ich, auch die Frage, was dieser Konflikt dann so für Auswirkungen auf den Rest des amerikanischen Sektors haben wird. Nämlich auch leider uns in Österreich und alle anderen Europäer, weil wir sind ja leider noch immer da drinnen, in diesem riesigen Freiluftgefängnis, das da quasi unter der Führung von Joe Biden und unter der Regie des Great Resetter eingesetzt worden ist. Und ich denke, es ist halt sehr interessant zu beobachten, wie die Europäer jetzt darauf reagiert haben. Also natürlich eben zuerst eben große Verurteilung, ja, die russische Aggression und dass man sich, also gerade, dass die Medien nicht geschrieben haben, Putin ist schlimmer als Hitler oder irgendwie sowas in der Richtung. Aber es ist schon sehr stark in die Richtung
gegangen. Kommt doch, keine Sorge, das dauert nicht.
Also folgendes. Aber was natürlich, um das noch kurz zu Ende zu bringen, was natürlich eben sehr interessant ist, ist, dass man hier weiterhin auf dieses Mittel der Sanktionen setzt. Und du hast dich auch eben sehr stark damit in den letzten Jahren auseinandergesetzt. Ich meine, alleine der österreichischen Landwirtschaft war das ja, kosten diese Sanktionen jedes Jahr 400 Millionen Euro, was jetzt Karpappenstiel ist. Und jetzt haben wir ja noch diese wahnsinnige Situation, dass Deutschland tatsächlich die Nord Stream 2 Pipeline, die ja eigentlich zur Umgehung dieser Krise gebaut worden ist, eben mit der Ukraine, dass die jetzt quasi mutwillig vom deutschen Kanzler Scholz eingestellt wurde. Und wir haben das jetzt schon in den letzten paar Monaten erleben können. In Europa, aber auch in Österreich steigen jetzt die Energiepreise rasant an. Wir haben ja jetzt zum Glück einen milden Winter, aber das muss nächstes Jahr nimmer mehr so sein. Und mittlerweile greift ja die Regierung sogar zu Verzweiflungsmaßnahmen, dass wir da jetzt 100 Euro, 150 Euro geschenkt bekommen sollen. Niemand weiß, wann jetzt wirklich ankommen. Aber auf jeden Fall merkt man dann, da läuft offensichtlich was ganz radikal schief. Und wir haben jetzt nicht nur quasi diesen Terror von innen durch die eigene Regierung und durch die immer mehr zusammenbrechende Wirtschaft, steigende Inflation, sondern wir haben jetzt eben auch die Tatsache, dass es da jetzt natürlich im schlimmsten Fall dazu kommen könnte, dass es in Österreich sehr kalt wird. Und ich meine, ich war selber auf ein paar Corona-Demos und ich denke, es ist wunderbar, wenn einmal wirklich 40.000, 100.000 Menschen in Österreich zusammenkommen in Wien, gemeinsam um den Ring marschieren, sagen, die Regierung muss weg, etc., damit es endlich einmal besser in dem Land wird. Aber ich denke, das ist dann wiederum einerseits etwas Negatives, andererseits etwas Positives, dass auf uns jetzt wahrscheinlich wirklich härtere Zeiten zukommen werden, wenn jetzt vor allem der Westen diesen Ausschluss Russlands aus dem internationalen Zahlungsverkehr mit SWIFT umsetzt, weil dann könnte es wirklich sehr kalt werden in Europa, wenn Russland quasi Gas mehr verkaufen darf. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite denke ich, also das war jetzt das Negative, aber auf der anderen Seite denke ich, das Positive ist, dass das viel mehr Menschen die Augen öffnen wird über diesen Wahnsinn dieser globalistischen Weltordnung, die eben, wenn sie sagt, wir wollen CO2 reduzieren, eben nicht nur meint, dass wir weniger Auto fahren, sondern im Prinzip meinen die damit, wir wollen weniger Menschen haben in Europa, wir wollen weniger Menschen haben in Amerika. Und diese ganze wahnsinnige Kriegspropaganda, die da die ganze Zeit im Hintergrund bei uns abläuft in den Medien, auch von Leuten, die eben dauernd meinen, nein, wir sind ja die größten Friedensengel und wir wollen ja nur, dass sich alle vertragen, aber die Russen, die dürfen ihre eigene Kultur nicht leben, etc. Ich denke, dass genau diese Kriegspropaganda auch damit hineinspielt, dass eben diese ganze Agenda der Depopulation, Bevölkerungsrücknahme und dieser ganze wirtschaftliche Wahnsinn, dass das alles da reinspielt. Was denkst du, wird das Ganze auch noch für Folgen für Europa haben? Außer du willst jetzt wirklich nichts mehr sagen.
Ich kann schon was sagen. Die erste Frage ist, wie lange kann ich noch was sagen? Wie lange wird doch aufgezeichnet? Das ist ganz wichtig. Wenn ich das jetzt hier... Wie lange haben wir noch Zeit?
Ja, also so 5 Minuten gehen sich sicher noch was.
Ganz kurz, dann 2 Minuten. Also ich glaube, dass die Geschichte Klima, Corona, Gender Mainstreaming, ja, Kriegspropaganda, beziehungsweise Entzweigung Europas in Ost und West, ja, das ist alles eine Geschichte. Ja, das sind verschiedenste Facetten derselben Medaille. Also nicht 2 Seiten, sondern 5 Seiten oder 4 Seiten, je nachdem, was wir alles dazu zählen. Es geht darum, weniger Leute auf der Welt zu haben, weil diese verrückten Typen wissen ja ganz genau, sie können die Leute immer erwischen mit irgendwelchen PR-Gags. Und das Beste ist natürlich das Klima, Da genügt ein geistesbehindertes Mädchen, das erklärt uns dann, wie der Regenwald funktioniert, wie CO2 funktioniert, was auch immer. Und dann hat man nicht einen Punkt bei CO2, das ist besonders gefährlich, es ist sogar gefährlicher als der Krieg, meiner Meinung nach. Weil wir haben hier einen Punkt, wo man wirklich jeden Bereich des menschlichen Lebens, bei Corona geht es auch ein bisschen mit diesen Quarantänevorschriften, Ausgangssperren, Ökonomieveränderungen, aber bei CO2 ist es wirklich so, es gibt ja kaum eine menschliche Handlung. Also wirklich vom Atmen übers Spazierengehen bis zum Geschlechtsverkehr gibt es ja nichts, was nicht CO2 verursacht. Ja? Das heißt, mit CO2 kann ich so gut wie alles reglementieren, in allen Bereichen des menschlichen Lebens. Im Bereich einer Gruppe, des Einzellebens, der Familie, des Reisens, des Arbeitens, des Zuhausebleibens, des Essens, des Trinkens, was auch immer. Ja? Also CO2 ist eine ganz gefährliche Sache. Deswegen ist auch gut, dass der Osten möglichst wenig da mitmacht. Das ist auch ein Zeichen dafür, dass es gesunde, normale Leute sind. Muss man sehen, wie es weitergeht. Ich kann nur sagen, ich finde es auch lustig, dass er da irgendwie so auf Wikipedia, wenn man Markowitz nachschaut, dann glaubt man nicht, dass sich der wünscht, dass uns jetzt die Russen vom Faschismus befreien. Aber da hat vielleicht sich jemand einen Wikipedia-Artikel geirrt oder die Antifa, die recherchiert, weiß ich nicht. Aber ich sage nur grundsätzlich, ich glaube auch, dass das russische Zeitalter dafür sorgen wird, dass Europa zur Besinnung kommt, so oder so. Das kann passieren durch einen Krieg, das kann passieren durch Veränderungen im europäischen Bereich, also durch Revolutionen, durch was auch immer, durch andere Parteien, wohl parlamentarisch wird nicht viel verändert werden, aber es wird einen Einfluss geben von dieser Welt im Osten auf diese Welt im Westen, dass sie in irgendeiner Form zur Besinnung kommt oder dass es zu Umstrukturierungen kommt, da bin ich fest davon überzeugt. Also was all diese Bereiche betrifft, wie gesagt, von den Typen, die die Regenbogenfahne vor ihrer Schule aufhängen wollen, bis zu denen, die das Autofahren verbieten wollen und bis zu denen, die jetzt irgendwie, keine Ahnung, ihre Kinder geschlechtsumwandeln wollen oder dann gegen Russland marschieren wollen, am besten gleich mit geschlechtsumgewandelten Leuten gegen Russland marschieren. Das wäre auch so eine coole Action. Schauen wir mal, wie das dann endet. Mit der Regenbogenfahne hat die Ostfront so ungefähr. Aber das wird alles genauso baden gehen, wie es immer war. Wir sind auch ganz konkret in einer historischen Kontinuität, meiner Meinung nach. Was Napoleon und Hitler nicht geschafft haben, wird diese komplett verrückte EU auch nicht schaffen. Die ist nämlich noch degenerierter als die Vorgänger, das muss man auch sagen. Weil die Armee vom Napoleon Bonaparte und die deutsche Wehrmacht, das haben jetzt noch echt gestandene Soldaten. Das muss man einfach realistisch sehen, historisch. Die Typen, die hier rumrennen, also mit denen ist kein Krieg zu gewinnen. Das heißt, das geht dann noch schneller. Also die brauchen gar nicht nach Russland reinmarschieren, da kommen dann schon die Russen vorher. Also eben im Sinne eines Gegenangriffs oder eines Präventivschlags.
Ja, absolut. Also dem kann ich nur beipflichten. Und ich denke, was wir jetzt gerade erleben, ist ungefähr das, was die Menschen 1991 erlebt haben, da mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion, nämlich die Geburt einer neuen Welt, die quasi auf den Kalten Krieg gefolgt hat, nämlich dieses unipolare Chaos, das die Amerikaner jetzt die ganze Zeit veranstaltet haben. Und was wir jetzt erleben, quasi in den Feuern dieses Krieges, das ist die Geburt einer multipolaren Welt. Und natürlich, so wie die Geburt jeder Welt aus Kämpfen heraus immer etwas Schreckliches ist, und das ist der Krieg in der Ukraine zweifelsohne, vor allem für die Menschen, die ihn jetzt miterleben müssen. Das mag eben auf der einen Seite etwas Schreckliches sein, aber auf der anderen Seite, denke ich, steht am Ende, oder besser gesagt, am Ende dieser Geburtswehen, dann eine neue Welt für uns, eben eine multipolare Welt, wo es dann wieder verschiedene Zivilisationen geben wird, eben nicht nur ein christliches Russland, sondern, und ich denke, dafür kämpfen wir alle, auch ein christliches Europa, das sich eben von dieser materialistischen Dekadenz des Liberalismus befreit hat. Aber eben nicht nur das, sondern es wird auch zu einer Wiedergeburt von Afrika kommen, von China, dem arabischen Raum und ich denke auch hoffentlich zu einer Wiedergeburt von den USA, weil letztlich, wenn man sich die USA ansieht, sind eben nicht alle Menschen dort so wie quasi die Eliten an der Wall Street, im Pentagon, in Washington, oder aber diese wahnsinnigen Transhumanisten, die den Übermenschen schaffen wollen im Silicon Valley, sondern wenn man sich gerade so diese sogenannten Overfly-Zones ansieht, diese Überflugszonen, das heißt alles, was dazwischen ist, dann findet man dort viele normale Menschen, die auch zum Teil sehr christlich sind, die eigentlich vor allem eines wollen, nämlich ein normales, friedliches Leben leben und die wollen nicht Weltpolizist spielen, die wollen nicht uns vorschreiben, dass wir unseren Kindern eine Geschlechtsumwandlung unterziehen. Die wollen nicht aus jedem Hansi eine Susi machen, sondern das sind eben normale Menschen, die, denke ich, genauso wie wir in Frieden leben wollen. Und ich denke, diese ganzen Krisenzustände, die jetzt da auftauchen, diese Katastrophen, die geben eben vielen Menschen die Möglichkeit zu einem Umdenken, dass sie eben aus diesem globalistischen Albtraum aufwachen oder so, wie das eben interessanterweise die amerikanischen Demonstranten gegen Joe Biden genannt haben, die Möglichkeit eben für ein großes Erwachen. Und ich hoffe wirklich, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, dass wir viele Menschen dazu bringen, angesichts dieses ganzen Wahnsinns, der hier gerade abläuft auf der Welt, die Möglichkeit geben, auch aufzuwachen und sich quasi dann eben diesem großen Erwachen anzuschließen, damit wir wirklich dann eine bessere, multipolare Welt bauen können.
Ja, genau, so sehe ich das und ich denke mal, die Analyse ist gut. Wir können auch gern wieder Interviews machen. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man etwas verschiedenste Aspekte reinbringt, unterschiedlicher Leute. Ich weiß, manchmal bin ich ein bisschen zu radikal, aber das muss man
mal sagen. Du bist doch nicht zu radikal,
Patrick. Es ist einfach zu weit gegangen, Ukraine-Konflikt. Wie gesagt, wenn man selber Leute kennt, die Leute verloren haben, da muss man klar schief gemacht werden. Und ich glaube, das ist auf einem guten Weg und wir werden eher friedlicheren Zeiten wahrscheinlich sogar entgegentreten als vorher. Nämlich keiner kontinuierlichen Kriegslinie, wo ständig geschossen wird, weil das dient niemand. Also deswegen.
Absolut, ja. Ja, dann lieber Patrick, dann sage ich vielen herzlichen Dank für das Interview und ja, sehr geehrte Zuseher, wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann hinterlassen Sie auf jeden Fall bitte einen Daumen nach oben und verbreiten das bitte in den sozialen Medien und Kanälen, weil für Menschen wie mich und den Herrn Poppel ist es teilweise in den sozialen Medien nicht so leicht, weil wir auch regelmäßig gesperrt werden von Facebook und anderen Medien. Weil wir ja nicht so sehr, nicht so sehr systemkonforme Meinungen vertreten. Deswegen sind wir natürlich immer sehr froh, wenn Sie uns da auch selber weiterempfehlen und weiterverbreiten. Und ich werde dann auch in der Videobeschreibung, die Sie dann unter dem Video finden, werde ich dann auch die Kanäle von Herrn Poppel listen, aber eben auch natürlich vom Suvorov-Institut und an meinen eigenen Kanal. Und wir freuen uns natürlich alle sehr darüber, wenn Sie auch unseren Kanälen folgen. Da werden Sie nämlich eben regelmäßig mit neuen Informationen über das Geschehen in Russland und in Europa versorgt, die Sie sonst nicht so finden würden. Und ich kann auch gerade den Kanal von Herrn Poppel natürlich nur sehr empfehlen, weil er auch einen tieferen Einblick in diese ganzen Geschehnisse, gerade auch in der russischen Welt, zulässt und dieses russische Zeitalter sehr genau verfolgt. Nicht zuletzt, weil er eben auch sehr gute Kontakte zu den Menschen dorthin hat und auch sehr oft dort ist. Und ja, in dem Sinne danke ich dir noch einmal, lieber Patrick, sehr, dass du heute dabei warst. Und Ihnen, liebe Zuschauer, danke ich natürlich auch sehr fürs Zusehen und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, immer gerne.